Der Bibeltext für die heutige Predigt steht in 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 1 bis 9 von der Neuen Genfer Übersetzung. Simeon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir, einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde.
Guten Morgen. Seit 3 Wochen beschäftigen wir uns in unseren Gottesdiensten mit dem spannenden Thema die verändernde Kraft des Evangeliums. Und ich habe nochmal das Schaubild mitgebracht, mit dem wir vor 2 Wochen in diese Serie eingestiegen sind. Das Bild soll deutlich machen, dass wir ab dem Moment, wo wir eine Beziehung, eine Begegnung mit Gott haben, eine Beziehung mit Gott anfangen, dass ein lebenslanger Veränderungsprozess beginnt. Dieser Zeitpunkt ist hier. Ein Veränderungsprozess, in dem wir gleichzeitig mehr über Gottes Heiligkeit erkennen und gleichzeitig mehr über unseren eigenen Zustand erkennen. Das Bewusstsein über Gott und das Bewusstsein über unseren eigenen Zustand verändert sich. Bei Glaube geht es also sowohl um eine Kopfsache als auch um eine Herzenssache. Und die natürliche menschliche Reaktion auf dieses Rettungsangebot Gottes ist häufig erstmal vielen Dank, aber nein, danke, ist nicht nötig oder kein Interesse. Und Gründe dafür können unterschiedlich sein. 2 Hauptgründe gibt es, das haben wir uns angeguckt. Zum einen, dass wir Gottes Heiligkeit und Gott relativieren. Das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist, dass wir uns und unsere eigene Bedürftigkeit und unseren eigenen Zustand relativieren. Oder beides. Und vor 2 Wochen haben wir uns angeschaut, und der Schwerpunkt lag darauf, dass irgendwie in uns Menschen ein Wunsch nach ständiger Veränderung da ist. Das ist ein Aspekt davon. Gleichzeitig kollidiert der Wunsch nach Veränderung, aber auch mit dem Wunsch nach Sicherheit und Konstanz und alles soll bitte so bleiben, wie es ist. Und ich kann verstehen, wenn mir Menschen in Gesprächen sagen, überall in meinem Leben ist unglaublich viel Geschwindigkeit, in meinem Studium, in meiner Schule, in meiner Arbeit, in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie. Bitte nicht auch noch in Kirche und im Glauben. Und ja, richtig. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass es hier um eine andere Art der Veränderung geht. Es geht nicht um Optimierung, auch nicht um Selbstoptimierung, auch nicht um eine größere Effektivität oder um mehr Einfluss oder um die richtige Strategie oder um Aktivität oder vielleicht sogar um Hyperaktivität. Es geht eigentlich gar nicht um aktive Veränderung beim Glauben, sondern es geht eigentlich um eine passive Veränderung. Passive Veränderung meint ein Zulassen von etwas, was bereits zu 100% aktiviert ist. Und zwar von Gott, durch Jesus, am Kreuz, für uns. Ein Zulassen von etwas, was bereits zu 100% aktiviert ist. Von Gott, durch Jesus, am Kreuz, für uns. Das ist Glaube. Schönen Sonntag noch. Und ich hoffe, es gelingt mir so ein bisschen in den nächsten Minuten, das so zu entfalten, dass jeder nachher hier rausgehen kann und ein bisschen mehr sagen kann, wow, was für ein Gott. Ein bisschen mehr. Petrus, einer der 12 Apostel, einer der besten Freunde von Jesus, zeigt uns durch diesen Abschnitt aus seinem zweiten Brief die Chancen, die im Leben eines Menschen stecken, der nicht nur auf sich selbst und seine eigenen Möglichkeiten vertraut, sondern der quasi befreit ist von sich selbst und von dem Limit der eigenen Möglichkeiten und damit offen für ein neues Leben durch eine Veränderung, die von außen angeboten wird. Und Petrus spricht aus eigener Erfahrung. Ursprünglich war er mal von Beruf Fischer. Und durch die Begegnung mit Jesus, durch das Kennenlernen, hat er sowohl seinen Job als auch seine Heimat aufgegeben, um mit Jesus zusammen zu sein. Er ist 3 Jahre mit ihm durch die Gegend gezogen, hat gesehen, wie Jesus Wunder getan hat. Er hat gehört, wie Jesus gepredigt hat. Sie haben zusammen gegessen, sie haben zusammen gebetet. Er war dabei, als Jesus, der Sohn Gottes, von Johannes im Jordan getauft wurde und als Gott in seiner Stimme gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. Sie sind zusammen gewandert. Und Petrus hat in diesem Prozess auch sehr, sehr viel über sich selbst gelernt. Er hat nämlich Jesus verleugnet. Und er hat erlebt, wie Jesus ihm wieder vergeben hat. Und obwohl er das getan hat, macht Jesus Petrus zum Gemeindeleiter der Gemeindegründungsbewegung im 1. Jahrhundert. Und weil Petrus gehorsam war, sitzen wir heute hier. Stell dir mal kurz vor, du hättest das alles erlebt. Du hättest die Möglichkeit gehabt, neben Jesus herzulaufen, ihn anzugucken, ihn anzufassen. Du hättest die Möglichkeit gehabt, Jesus, nachdem er gestorben ist, einer deiner besten Freunde, ihn wiederzutreffen. Nach der Auferstehung ihm in die Augen zu schauen, seine Hände zu sehen und die Wunden. Und Jesus hätte dir persönlich seine Vergebung zugesprochen, nachdem du vorher gesagt hast, was, Jesus, ich, Freund von ihm, ich kenne keinen Jesus. Und Jesus hätte daraufhin zu dir gesagt, hey, ich liebe dich. Liebst du mich? Meinst du nicht, das hätte was mit dir gemacht? Denkst du nicht auch, dass dich das irgendwie verändert hätte? Ich kann mir vorstellen, es wäre für uns in dem Moment genauso lebensverändernd gewesen, wie es das für Petrus war. Und als Petrus diesen Brief einige Jahrzehnte, nachdem ihm das alles persönlich passiert ist und er einen gewissen Abstand dazu hat, und nachdem sein Leben durch Jesus komplett verändert wurde, er ist ein älterer, weiser Herr mittlerweile, ist es ihm total wichtig, in diesem Brief zu schreiben und an seine Nachwelt zur Verfügung zu stellen, euch kann es ganz genauso gehen. Es ist möglich. Obwohl Jesus nicht mehr jetzt auf der Erde rumläuft und wir neben ihm hergehen können und ihn sehen dabei, schreibt er an die, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben, einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Und mit Sicherheit gab es damals auch schon die, die es heute hier in diesem Raum gibt, die sagen, ja, Petrus, du hast leicht reden. Also wenn ich neben Jesus hätte herlaufen können und ihn gesehen hätte, dann würde mir Glauben auch leicht fallen. Dann hätte ich mit Sicherheit auch geglaubt. Und deswegen stellt hier Petrus gleich in Vers 4 klar, dass das so nicht stimmt. Der Glaube jedes einzelnen Glaubenden zu jeder Zeit hat dasselbe Potenzial wie der Glaube derer, die damals direkt mit Jesus gelebt haben und ihn persönlich getroffen haben. Das Potenzial des Glaubens liegt nämlich nicht in dem Ort oder in dem Zeitpunkt, sondern in dem göttlichen Versprechen, alle Glaubenden haben durch den Glauben Anteil an der göttlichen Natur zur Verfügung. In diesem Versprechen. Das ist das Wichtige. So wie die DNA von Eltern auf ihre Kinder übergeht und diese DNA das Leben und die Entwicklung dieser kleinen Menschen prägt, so verbindet der Heilige Geist quasi die DNA Gottes bei unserer Entscheidung für ihn. Hier verbindet uns diese DNA Gottes mit Gott. Und diese DNA Gottes hilft uns auch erst, uns für Gott zu entscheiden. Er prägt unser Leben und unsere Entwicklung als Kind Gottes. Der Heilige Geist ist sowas wie die DNA Gottes, die uns verändert, sobald wir sie haben. Und so wie unsere menschliche DNA uns verändert und wachsen lässt, ohne dass wir groß was dazu beitragen können, so verändert die DNA Gottes, der Heilige Geist, der Glauben, das Leben eines Glaubenden und es findet Wachstum und Veränderung statt. Wir können Wachstum verhindern, wir können auch Wachstum fördern, aber wir können Wachstum nicht machen. Als Menschen können wir Wachstum verhindern, wenn wir uns dauerhaft in einen dunklen und unbelüfteten Raum alleine zurückziehen und nichts essen. So können wir Wachstum verhindern. Wir können Wachstum fördern durch gute Ernährung, durch Bewegung, durch vieles andere. Aber wir können Wachstum nicht machen. Und genau das Gleiche gilt für den Glauben. Wir können Glaubenswachstum verhindern durch Rückzug, durch Isolation, durch ständiges Festhalten an Fragen und an Zweifeln, die da sind. Und dann will uns jemand abnehmen, aber wir halten sie doch irgendwie fest. So können wir Glaubenswachstum verhindern. Wir können Glaubenswachstum auch fördern durch Bibellesen, durch Gemeinschaft, durch Gottesdienstbesuch, durch Beten. Aber wir können Glauben nicht machen. Aber sobald der Glaube da ist, gibt es in unserem Leben nichts mehr, was nicht durch Gottes Geist verändert, gesund gemacht, geheilt, entwickelt oder verschönert werden könnte. Und deswegen gibt es für Christen eigentlich auch gar keine Entschuldigung dafür, nicht zu wachsen. Gott hat nämlich alle Voraussetzungen dafür bereits erfüllt. Durch Glauben können wir Anteil an der göttlichen Natur bekommen und damit haben wir alles, was für ein erfülltes und verändertes und glückliches Leben notwendig ist. Und zwar ab der ersten Sekunde. In Vers 3 heißt es, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Gott weiß doch, dass sich jeder von uns danach sehnt, geliebt und gelobt und anerkannt und wahrgenommen und akzeptiert zu werden. Jeder von uns sehnt sich nach Liebe und Annahme. Woher weiß er das? Weil er uns als seine Ebenbilder geschaffen hat, damit wir all das bei ihm bekommen können. Diese Sehnsucht hat er in uns hineingelegt. Und er weiß, dass unsere tiefsten Wünsche und tiefsten Sehnsüchte nur wirklich bei ihm gestillt werden können. Aber durch diese gestörte Beziehung zu Gott, wenn wir hier Kompromisse machen oder hier, und dieser Begriff wird in der Bibel als Schuld und als Sünde bezeichnet, diese gestörte Beziehung zu Gott, versuchen wir, diese Bedürfnisse immer wieder an anderen Stellen zu stillen. Und das funktioniert vielleicht auch kurzfristig hier und da, aber irgendwann ist diese Leere und das Bedürfnis wieder zurück. Egal wie viel ich esse, ich werde wieder hungrig sein. Egal wie viel Sex wir haben, wir werden wieder Lust bekommen, die kommt zurück. Egal wie viel wir uns kaufen, der Drang, etwas Neues haben zu wollen, wird zurückkommen. Egal wie viel wir verdienen, der Bedarf und unser Wunsch steigt mit an. Alle Versuche, diese Leere ohne Gott zu stopfen, sind Kompromisse. Wir hatten einen Tag vor Weihnachten ein Loch in einem durchgerosteten Heizungsrohr. Die Auswirkungen von diesem Loch, die waren für uns noch gar nicht spürbar. Aber für die Leute, die über uns gewohnt haben, weil deren Heizung wurde nicht mehr warm. Und bei uns wurde der Boden feucht. Aber die haben es eher gemerkt als wir. Und selbst das beste Klebeband, was ich hätte auftreiben können, hätte auf Dauer nicht genutzt, um dieses Loch zu verschließen. Ganz im Gegenteil, der Schaden wäre auf Dauer immer größer geworden. Aber genau das, genau dieses Prinzip versuchen wir ganz häufig in unserem Verhältnis zu Gott, indem wir unser Leben selbst in die Hand nehmen, sagen, ich bin schon groß, ich kann alleine Entscheidungen treffen und tun und machen und Klebeband zum Abdichten benutzen. Und genau in dem Moment lehnen wir Gottes Angebot der Hilfe ab. Und ich spreche hier nicht über den Zeitraum, sondern ich spreche über den Zeitraum, nachdem die Begegnung mit Jesus stattgefunden hat, gilt das immer noch an vielen Stellen für uns. Und in dem Moment machen wir das Kreuz, was so groß nötig ist, so klein und lehnen damit Gottes Rettung ab. Manche Menschen machen das bewusst, andere machen das unbewusst, indem sie zum Beispiel versuchen, es Gott recht zu machen. Zu dieser Kategorie habe ich lange gehört und gibt es immer noch Ansätze. Und Petrus sagt, hey, werdet Teil einer dritten Gruppe. Nicht bewusst, nicht unbewusst, sondern werdet Teil der Gruppe. Das sind die Menschen, die anfangen zu verstehen, dass es Gerechtigkeit bei Gott nur geschenkt gibt. Aufgrund des Glaubens, aufgrund des Vertrauens auf die Gerechtigkeit unseres Retters, Jesus Christus. Und je mehr wir das verstehen, und je mehr wir dieser guten Nachricht wirklich vertrauen, desto mehr wird uns das verändern. Und Petrus beschreibt diesen Veränderungsprozess ab Vers 5. Und ich fand es sehr interessant, wenn ihr euch das anguckt. Er nimmt den Glauben als Startpunkt. Glaube ist nicht der Endpunkt der Entwicklung, sondern Glaube ist der Startpunkt. Und dieser Startpunkt hat eine Auswirkung. Der hat einen Effekt. Echter Glaube ist an der Veränderung, an Früchten, an Auswirkungen, an Glaubenswachstum zu sehen. In Vers 5 heißt es, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit dazukommt. Und zu Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Und zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Und zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit und zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott und zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu Geschwistern und Liebe zu allen Menschen. Diese Dynamik baut dieser Text hier auf und diese Dynamik der Veränderung ist möglich durch ein Geschenk. Es gibt zwei Arten von Wachstum. Es gibt organisches Wachstum und es gibt unorganisches Wachstum, statisches Wachstum. Man spricht ja zum Beispiel auch davon, dass ein Gebäude wächst. Aber das ist kein organisches Wachstum. Ein Gebäude wächst, weil totes Material, Holz, Steine, Beton, Eisen aufeinander gestapelt wird. Deswegen wächst dieses Haus. Das ist aber kein organisches Wachstum. Und Petrus spricht aber in diesem Prozess von organischem Wachstum, von einem lebenslangen Prozess. Ein lebendiger Organismus wächst von innen heraus, weil oder wenn die DNA gesund ist. Ein Baby wächst ja nicht, weil Eltern jeden Tag irgendwie außen was anbauen, sondern weil sie das Verlangen stillen, was durch das Wachstum des Kindes entsteht. Sie geben Essen, sie geben Vitamine, sie geben Zuwendung, Wasser, Milch, Gemüse und hoffentlich irgendwann noch Fleisch. Nur dadurch, dass wir in die Kirche gehen zum Beispiel, werden wir nicht zu einem Christen. Irgendjemand hat mal gesagt, wir werden ja auch nicht zu einem Auto, nur weil wir uns in eine Garage stellen. Es geht nicht darum, von außen irgendwas anzubauen, gute Taten, Spenden, Aktivität. Aber es ist diese neue Glaubens-DNA, die in uns dieses Verlangen erzeugt und dieses Verlangen wächst und will gestillt werden. Ich war jahrelang Teil einer Kirche. Und ich habe Bibel gelesen und ich habe gebetet und ich habe mitgearbeitet. Und trotzdem muss ich im Nachhinein und im Rückblick sagen, dass ich kein Christ war. Mir hat etwas ganz Entscheidendes gefehlt, nämlich die Beziehung zu Gott. Ich war religiös und ich war religiös aktiv. Und ich habe mich nach der Frage, oder man sollte das so und so machen. Danach habe ich gehandelt. Und die Anzahl meiner Aktivitäten ist ständig gewachsen, aber nicht mein Glaube. Ich habe Steine gestapelt, aber ich bin nicht gewachsen. Bis sich irgendwann die Motivation geändert hat, weil Jesus und das, was er für mich getan hat, Teil meiner DNA und damit meiner Motivation und meines Lebens geworden ist. Und weil mir immer mehr klar geworden ist, dass ich gerecht gesprochen wurde. Das ist eine Passivkonstruktion. Etwas wurde mit mir gemacht. Und Martin Luther beschreibt das als passive Gerechtigkeit. Ich habe euch ein Zitat von ihm und ein Zitat von Johannes Calvin auf Seite 2 abgedruckt. Und bei dieser Rechtfertigung, bei dieser passiven Gerechtigkeit, bei dieser zugesprochenen Rechtslage, da findet ein Tausch statt. Jesus nimmt nämlich meine Schuld von mir und nimmt sie auf seine Kappe und ich krieg dafür seine saubere Kappe und seine Gerechtigkeit. Und als Folge davon entstehen Liebe, Geduld, Durchhaltevermögen, Selbstbeherrschung, weil das Teil seiner DNA ist, die dann in mir ist. Und das ist keine Anstrengung, sondern ein Wechsel des Betriebssystems. Je ähnlicher wir Christus durch diesen Tausch werden, der mir geschenkt wird, desto mehr werden wir zum Beispiel in der Lage sein, Menschen zu lieben, die wir eigentlich nicht leiden können. Je ähnlicher wir Christus durch diesen Tausch werden, der mir geschenkt wird, desto besser können wir mit Schwierigkeiten und Leiden umgehen. Durch Glauben entsteht nämlich eine Stärke, die so vorher nicht da war. Gewohnheiten und ungute Charakterzüge, die uns voll im Griff hatten, können durch diesen Tausch und im Glauben überwunden werden. Als Geschenk. Es passiert Veränderung. Und es passiert Veränderung, die nicht alleine auf Disziplin und moralischen Bemühungen aufbaut, sondern die Teil eines Wachstumsprozesses aufgrund der neuen DNA sind. Babys wachsen ja nicht, weil Essen und Schreien, weil zum Essen und zum Schreien irgendwann Sitzen, Laufen und Sprechen dazukommt, sondern weil sie wachsen, kommt irgendwann Laufen und Sprechen und so weiter dazu. Als Folge daran wird Wachstum sichtbar. Und bei Gottes Kindern, bei Gottes Babys verändert nicht das Verhalten das Herz, sondern umgekehrt. Durch ein verändertes Herz verändert sich nach und nach auch Verhalten und Charakter. Es wird sichtbar. Ich habe dieses Beispiel wahrscheinlich immer mal schon erzählt. Ich war schon viele Jahre Christ, ich war auch schon Pastor. Da hat meine Frau Nata mir eine sehr, sehr ernste Frage gestellt, während ich in dieser Zeit gerade mit Burnout und Depressionen in einer Klinik war. Und wir haben telefoniert und ich glaube, das war das einschneidendste Telefonat, was ich jemals in meinem Leben hatte. Und Nata hat mir am Telefon die Frage gestellt, hat gesagt, Steffen, du erzählst anderen von Gnade. Du erklärst anderen Gnade und sie sagen, jetzt habe ich es verstanden. Mal ganz ehrlich, hast du eigentlich selbst verstanden, was Gnade ist? Und ich musste sagen, nein. Ich bin total zurückgerutscht in den Tun-Modus. Ich habe alles für Gott und ich habe alles für die Gemeinde gemacht. Und ich wollte Gott mit meinem Engagement gefallen. Und faktisch habe ich damit seine Rettung abgelehnt. Ich habe das alles gemacht, um ihm zu zeigen, dass er sich gerne auf andere Menschen konzentrieren darf, weil ich brauche ihn nicht so nötig. So schlimm war ich doch gar nicht. Und dann musste ich sagen, stimmt, es war noch viel schlimmer. Und es hat sehr gut getan, in dieser Zeit zu kapieren, dass es Teil der Gnade Gottes ist, Sünde und Versagen und Unvollkommenheit und Schwäche und zugeben zu können. Das war komplett befreiend. Ich mache heute immer noch gerne sehr viel, aber ich würde behaupten, die Motivation hat sich verändert. Und wenn nicht, weist mich gerne darauf hin. Wir reden hier oft über Schuld und über Sünde und vielleicht fragst du dich, ob das überhaupt nötig ist. Aber Schuld hat einen sehr positiven Effekt. Schuld zeigt mir auf der einen Seite, wie ich bin, zeigt mir aber auch gleichzeitig, wenn ich erkenne, wie es um mich bestellt ist, wie groß Gott ist und was er getan hat, zeigt mir, wie wertvoll das ist, was Jesus getan hat und bringt zum Staunen und zum Jubeln und führt uns zur Anbetung. Und das ist genau Teil dieses Prozesses, den Petrus hier beschreibt, weil das nämlich eine geistliche Erkenntnis ist. Und so geht der Prozess dann immer weiter und wir können hier weiter wachsen. Wir leben in einer Zeit, in der alles ganz schnell geht. Der Computer ist heute wieder so lahm, der braucht ewig, um das hochzuladen. Das Smartphone, oh. Gottes Prozesse mit uns dauern häufig etwas länger. Babys wachsen ja auch langsam. Und Wachstum tut manchmal weh. Es gibt Wachstumsschmerzen, das Zahnen tut weh. Und nur wenn wir Babys schneller füttern, wachsen die nicht schneller. Nee, ganz im Gegenteil, sie verschlucken sich. Und wenn ihr euch hier umguckt, eine Kirche besteht aus vielen Menschen, von denen jeder Einzelne auf diesem Weg unterwegs ist. Und jeder von uns ist an völlig unterschiedlichen Stellen. Es ist doch kein Wunder, dass sich das manchmal anfühlt wie Chaos. Und als Kirche insgesamt sind wir auch in dem Prozess. Und das ist nicht immer leicht. Geduld und Liebe füreinander, die sind nicht plötzlich einfach da, nur weil jemand anfängt, sich für Glauben zu interessieren oder anfängt zu glauben. Sondern die müssen langsam wachsen. Und sie wachsen, wenn wir den Glauben mit Gottes Wort und mit Gebet und mit Gemeinschaft und mit Gottesdienstbesuch und mit Kleingruppe und mit Anbetung füttern und damit fördern. Und nicht durch Isolation und durch Rückzug und durch Festhalten an Zweifeln und an Fragen. Mit der Zeit wachsen all die Dinge, die Petrus hier beschreibt. Sie wachsen, weil wir durch die Beziehung zu Gott Teil an der göttlichen Natur bekommen, durch den Glauben. also ihm ähnlicher werden. Warum werden wir ihm ähnlicher? Weil das sein Wesen ist, was dann in uns ist und sich weiter ausbreiten kann. Und es muss jetzt keiner irgendwie peinlich berührt nach unten gucken. Keiner in diesem Raum ist in diesem Prozess an dem Punkt, wo wir eigentlich schon sein könnten. Niemand. Und das ist total befreiend. Warum eigentlich? In Vers 9 steckt, glaube ich, eine Antwort. Das könnte an unserer Vergesslichkeit liegen. Da steht, wer das alles nicht hat, ist kurzsichtig und tappt wie ein Blinder im Dunkeln umher, weil er oder sie vergessen hat, dass er oder sie vom Schmutz seiner früheren Sünde gereinigt worden ist. Erinnern ist also der Schlüssel zur Veränderung. Erinnern ist der Schlüssel zur Veränderung. Und die biblische Bedeutung von erinnern ist nicht, ach Mist, habe ich ja schon wieder total vergessen, sondern die biblische Bedeutung von erinnern heißt, in dem vollen Bewusstsein dessen leben. Es geht um den Prozess, in dem unser Wissen Zugriff bekommt auf unser Handeln und auf unseren Charakter. Wenn du also das Gefühl hast, in deinem Glauben nicht weiterzukommen oder nicht weiter zu wachsen, dann könnte das an dieser Art geistlichen Vergesslichkeit liegen. Ein Nicht-Erinnern. Ein nicht mehr vor Augen haben, wie es tatsächlich mal um uns stand oder steht. Und zwar nicht nur im Kopf erinnern, sondern im Herzen. Vielleicht bist du im Kopf davon überzeugt, dass Gott der Herr ist, aber trotzdem hast du Angst vor bestimmten Menschen. Dann hat dein Herz vergessen, wer und wie Gott ist. Und was du mit ihm bereits alles hast. Dieses Wissen ist zwar vielleicht irgendwie Teil deines Lebens, aber nicht im Zentrum. Wenn es tatsächlich im Zentrum wäre, bräuchten und brauchen wir vor Menschen keine Angst zu haben. Vor keinem. David schreibt im Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann zählt er das auf, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und, und. Vielleicht bist du im Kopf davon überzeugt, dass Gott dich versorgt, aber dein Alltag ist voller Sorgen. Dann könnte das damit zusammenhängen, dass dein Herz vergessen hat, wie Gott ist und wie er bereit ist, für dich zu sorgen. Und was er alles versprochen hat. Dieses Wissen ist zwar vielleicht irgendwie Teil deines Lebens, aber nicht das Zentrum. Wenn es tatsächlich im Zentrum wäre, bräuchtest du dir keine Sorgen machen. Das ist eine geniale Vorstellung. Keine Angst haben und sich keine Sorgen machen müssen. Wie vielen würde das helfen? Vielleicht bist du im Kopf davon überzeugt, dass Gott dir vergeben hat, aber dein Alltag ist voller Zweifel. Und Fragezeichen dahinter. Dann hat dein Herz wahrscheinlich vergessen, dass Gott dich liebt. Wenn du Jesus hast, dann sieht Gott in dir die Schönheit und die Perfektion seines eigenen Sohnes. Es ist wichtig, dass wir uns erinnern an unsere Rettung durch Gottes Gnade und uns das ins Bewusstsein rufen. Vielleicht bist du im Kopf davon überzeugt, dass es gut wäre, andere Menschen zu lieben oder zumindest nicht abschätzig und überheblich auf andere zu reagieren. Aber das ist so schwer. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass unser Herz dann vergisst, wie sehr Gott dich und mich und uns als seine Söhne und Töchter liebt. In diesem Wachstumsprozess. Manchmal dauert es Jahre oder Jahrzehnte, bis diese Strecke vom Kopf ins Herz zurückgelegt ist. Warum geht das überhaupt? Ganz kurz zum Schluss. Ich habe mich bei den Vorbereitungen erinnert an diesen einen Moment am Kreuz, als Jesus hier hing, weil er das gerne für uns gemacht hat. Diesen Moment, in dem er gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, man könnte hier sagen, warum hast du mich vergessen? Es gab wahrscheinlich niemals in der Geschichte einen einsameren und einen entscheidenderen Moment als den, als Gott sich von Jesus abgewendet hat. Warum? Eigentlich wäre es angemessen, dass Gott uns vergisst und sich von uns abwendet, weil wir ihn ständig vergessen. In diesem Moment am Kreuz hat Jesus bekommen, was wir eigentlich verdient haben. Gottes Vergesslichkeit. Damit er unsere Sünde vergisst, aber wir sicher sein können, dass er uns niemals vergisst. Niemals. Gott vergisst seine Kinder niemals. Jesus wurde am Kreuz an unserer Stelle vergessen von Gott, damit wir sicher sein können, dass Gott uns nicht vergisst. Und dazu müssen wir uns an die Nägelmale in den Händen von Jesus und in den Füßen immer wieder erinnern. Es muss in unser Bewusstsein. Die Zeichen für diesen Tausch, der stattgefunden hat. Bis dieses Wissen das Zentrum unseres Lebens, Denken und Handelns geworden ist, wenn wir enttäuscht sind, daran denken. Wenn wir uns einsam fühlen, ich bin nicht vergessen. Wenn wir entmutigt sind, ich muss es nicht sein. Wenn wir mit einer Situation oder mit Menschen nicht klarkommen, wir brauchen uns nicht mehr verhalten wie vernachlässigte Kinder. Wir können leben und denken und handeln wie Gottes geliebte Kinder, weil sein geliebter Sohn das für uns ermöglicht hat. Im Programmheft auf Seite 5 habe ich euch eine kleine Tabelle abgedruckt. Und wir hören jetzt ein Lied, Orphan, Waisenkind von Ronnie Freeman. Die Übersetzung ist auch auf Seite 5. Und nehmt euch, während das Lied läuft, wir haben die Übersetzung auch abgedruckt, Zeit oder später nachher auch zu Hause oder in der nächsten Woche und schaut euch diese Tabelle an und fragt euch selbst, wo findest du dich wieder? Fühlst und verhältst du dich wie ein ungeliebtes Kind ohne Eltern? Oder haben die Liebe Gottes und seine Zusagen schon dein Herz erreicht? Du bist ein geliebtes Kind Gottes.